Ein ganz herzliches Willkommen, liebe Geschwister und Gäste, zum heutigen Gottesdienst. Ein Gruß ebenfalls an alle, die diesen Gottesdienst über andere Medien verfolgen und so teilhaben können. Gott spricht in seine Welt. Das soll das Thema der heutigen Predigt sein und dazu der Text aus Hebräer 1, Verse 1 und 2 dienen. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn. Zu Beginn eine kleine Geschichte. Der Autor heißt Julie Menhen. Ein kleiner Junge wollte Gott treffen. Er packte sich einige Cola-Dosen ein, auch Schokoladenriegel, alles in seinen Rucksack und er machte sich auf den Weg. In einem Park sah er eine alte Frau, die auf einer Bank saß und den Tauben zuschaute. Der Junge setzte sich zu ihr und eröffnete seinen Rucksack. Als er eine Cola herausholen wollte, sah er den interessierten Blick der Frau. Er nahm einen Schokoriegel heraus und gab ihn der Frau. Dankbar lächelte sie ihn an. Ein wundervolles Lächeln. Um dieses Lächeln noch einmal zu sehen, bot ihr der Junge auch eine Cola an. Sie nahm sie und lächelte wieder, noch strahlender als zuvor. So saßen die beiden den ganzen Nachmittag im Park. Sie aßen Schokoriegel, sie tranken Cola, ohne auch nur ein Wort zu sprechen. Als es dunkel wurde, wollte der Junge nach Hause gehen. Nach einigen Schritten hielt er inne, ging zurück und umarmte die Frau. Die schenkte ihm dafür ihr allerschönstes Lächeln. Zu Hause fragte ihn seine Mutter, was hast du denn heute Schönes gemacht, dass du so fröhlich aussiehst? Der Junge antwortete, ich habe mit Gott Mittag gegessen. Und sie hat ein wundervolles Lächeln. Auch die alte Frau war nach Hause gegangen, wo ihr Sohn sie fragte, warum sie so fröhlich aussehe. Sie antwortete, ich habe mit Gott Mittag gegessen. Er ist viel jünger, als ich dachte. Zurück zum Hebräerbrief, Vers 2. Und hat Gott am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn. Im Sohn ist der ganze Gott offenbar. Er ist zugänglich, er ist verstehbar geworden. Und so sehr ihn die Welt als einen Fremdling und Eindringling behandelt, ihm gehört trotz alledem die ganze Welt. Und niemand werfe Jesus Christus vor, dass er so ungöttlich gekommen ist. Wir sollten die Sprache verstehen, die der Vater im Sohn gesprochen hat. Sein Reden will Gemeinschaft herstellen, die Gemeinschaft mit Gott wiederherstellen. Gott will uns nicht mehr fremd sein und indem wir Christus begegnen, erfahren wir, wie der Vater es mit uns meint. Und Gott hat schon immer mit seinen Menschen Verbindung gesucht. Davon wird jetzt zu reden sein. Vielfältig und vielgestaltig nennt der Text dieses Reden zu den Vätern oder sage ich zu den Menschen. Aber unmittelbarer als im Sohn kann uns Gott nicht anreden. Man muss diese Sprache nur verstehen. Und wenn der Schreiber des Hebräerbriefes ausführt, dass Gott uns anspricht und die Gemeinschaft mit den Menschen sucht, lasst uns das prüfen. Im Anfang war das Wort, sagt Johannes in Johannes 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und Vers 14, und das Wort, es wurde Fleisch und wohnte unter uns. Das Wort ist ein Informationsträger, aber es ist auch ohne Zeit, zeitlos. Es ist auch raumlos, es ist auch ohne Energie. Das wissen besonders die IT-Fachleute. Aber dann heißt das auch, alles ist durch das Wort erschaffen, oder wenn alles durch das Wort erschaffen ist, dann ist das Wort selbst unerschaffen und gehört nicht zu dieser Welt. Aber es ist auf Kommunikation hin ausgerichtet und Jesus Christus ist dieses Wort unter uns. John Lennox, ein gläubiger Mathematiker, schreibt, das Wort ist elementarer als Masse und Energie. Masse, Energie, weitere physikalische Elementargrößen fallen unter die Kategorie des Erschaffenen. Das Wort nicht. So zum Beispiel gelingt es nicht, auf den modernsten Computern die Informationen aus Wörtern oder auch im Zusammenhang der einzelnen Wörter mathematisch zu fassen. Besser ausgedrückt, zu messen. Der Kompliziertheitsgrad ist einfach zu hoch. Ein weiteres. Wir sollen wissen, wen wir da als unseresgleichen unter uns haben. Und redet das Johannesevangelium von Jesus Christus, dann beginnt es genauso wie das erste Blatt der Bibel, wo von Schöpfung die Rede ist und wir in ihr, in dieser Schöpfung leben. So leben wir auch im Wort Christi. Und wer der Meinung ist, es wäre seine eigenste Angelegenheit, ob er mit diesem Jesus in Beziehung zu treten oder es mit ihm zu tun haben wolle oder auch nicht, dem muss gesagt werden, du hast es ja längst mit ihm zu tun, wissend oder nicht wissend, wollend oder nicht wollend. Und es ist Gott, der nach dem Sündenfall das Gespräch sucht. Nebenbei gesagt, der Sündenfall geschieht wortlos. Wo bist du, Adam, fragt Gott. Als ob Gott nicht wüsste, wo die Menschen sind. Denn Gott liebt diese Menschen. Gott liebt diese Welt. Er bekleidet sogar die Menschen. Und Gott sucht das Gespräch mit Kain. Kain, wo ist dein Bruder? Als ob Gott nicht wüsste, wo Abel liegt. Gott gibt auch hier in dieser Geschichte Lebensmöglichkeiten, sogar mit einer sichtbaren Information, das Zeichen des Kain. Der Brudermörder steht unter der Strafe Gottes und kein Mensch hat das Recht, diesen Strafvollzug einzugreifen. In diesen Strafvollzug einzugreifen. Gott ist der Wirkliche im Sinne der gefallene Mensch wichtig. Und in diesem Sinn ist das Kreuz der Höhepunkt der Bibel. Und es ist die Liebeserklärung und Rettungstat Gottes, in der er uns Menschen so annimmt, wie wir wirklich sind. Jenseits aller schönen Bilder vom Menschen und jenseits auch all der hohen Maßstäbe, die diese schönen Bilder setzen können. Gott sagt schon sehr früh über die Menschen, nachdem er Noah aus der Arche entlässt: Alles, was aus dem menschlichen Herzen kommt, ist böse. Das steht in 1. Mose Kapitel 8. Gott hat sich unserer Wirklichkeit zugewandt. Und so wie wir wirklich sind, auch und aber gerade dann, wenn diese Wirklichkeit weder schön noch im Bilde Gottes ist. Gerade da tut er uns die Ehre und auch die Liebe an, dass er uns zu seinen Kindern erklärt. Einen Bund mit den Menschen schließt, sich zu uns bekennt, mit uns spricht, wie wir das eben in Hebräer gelesen haben, und uns ein unverlierbares Daseinsrecht zuspricht. Die Bewahrung der Menschheit und die Bewahrung alles Lebens liegt also vollkommen und bedingungslos bei Gott. Er spricht. Gott spricht. Aber die Heilung der Zustände kommt nicht aus der Unterdrückung des Bösen oder auch nicht aus der Wegnahme des Bösen, sondern aus einem neuen Anfang, aus einem neuen Schöpfungsakt Gottes, nämlich in dem der Sohn Mensch wird. Die neutestamentliche Gemeinde entsteht erst, nachdem Jesus unter uns gelebt hat, für unsere Schuld gestorben ist, auferstanden ist und beim Vater ist und er uns seinen Heiligen Geist gegeben hat. Die neutestamentliche Gemeinde ist ein Neuanfang des Redens Gottes durch seinen Heiligen Geist für die gesamte Menschheit. Der Anfang einer neuen Menschheit, in der Wille Gottes zur Erfüllung kommt. Die Erneuerung der Welt, das Reich Gottes, die neue Menschheit ist noch nicht da. Aber es hat begonnen, da zu sein. Auch innerhalb der Gemeinde ist die Erneuerung nur ansatzweise da. Und ihre volle Wirksamkeit steht in einer Spannung mit der spürbaren Wirklichkeit unseres alten Menschseins. Es geht um die Präsenz Gottes in dieser Welt. Ist Gott nicht ohnehin in seiner gesamten Schöpfung gegenwärtig? Ja, natürlich. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Das steht in Psalm 72. Oder Jesaja 6. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Aber haben wir deshalb Gott gesehen, gespürt, gehört, um am Thema zu bleiben? Oder denken wir an den brennenden Dornbusch, den Mose sieht. Gott ist unnahbar. Sind wir in der Lage, ein Gespräch mit Gott auf Augenhöhe zu führen? Diese Frage stellt Hiob und er verneint. Wir müssen, wenn wir ehrlich sind, erkennen, dass der wirkliche, der sündige Mensch Gott nicht von sich aus erfahren und ansprechen kann. Natürlich, die uns umgebende Realität ist schon erfahrbar. Sie muss es doch auch sein, sonst gäbe es keine Geschichte der Menschheit, keine Wissenschaft, keine Technik. Ja, uns gäbe es auch nicht. Aber Gott lässt sich eben nicht von uns einbeziehen in unsere Welt, in unser Denken. Und deshalb kommt Nietzsche zu der Aussage, Gott ist tot. Und das ist dieses auf sich gestellte Denken. So wie Gott niemand gesehen hat, so kann Gott auch niemand beweisen. Umgekehrt, wie viele unbewiesene Annahmen benötigt die Evolutionstheorie, um die Entstehung des Lebens ohne Gott zu erklären? Gottes Erkenntnis ist eben wesenhaft dadurch bestimmt, dass Gott sich zu erkennen gibt und er redet. Gott spricht bereits Adam und Eva nach dem Sündenfall an, nicht umgekehrt, sie haben sich versteckt. Gott spricht auch Kain nach der Tat an, wie auch Mose, Abraham, Isaak, Jakob, Josef von Gott angesprochen werden. Gott kommt auf den Menschen zu und nicht umgekehrt. Nochmal, was ich ausdrücken will. Der Hebräerbrief sagt, dass Gott uns mit dem Ziel der Begegnung in den Weg tritt. Darum geht es im Kommen seines Sohnes auf diese Welt. In dieser Begegnung mit den Menschen, in diesem berührbaren Gegenüber. Thomas sagt nach der Auferstehung zu Jesus, mein Herr und mein Gott. In diesem berührbaren Gegenüber kommt Gott auf uns zu und schafft die Möglichkeit der Begegnung mit ihm. Nochmal. Wie geschieht dieses Reden Gottes mit uns? Bringt Jesus Christus Mitteilungen über Gott? Bringt er Beschreibungen von Gott mit? Oder bringt er uns Lehren von Gott? Das natürlich auch. Aber das eigentliche Ziel Gottes mit seiner Schöpfung und mit den Menschen ist ein anderes. Er, Gott, tritt in unser Leben. Er sucht Gemeinschaft mit den Menschen und er stellt sie her. Mit den ersten Jüngern. Mit Nikodemus. Mit dem Blindgeborenen. Mit dem Lazarus. Mit der ersten Gemeinde. Mit dir und mit mir. Gott möchte selbst zu Wort kommen. Er möchte selbst zu den Menschen kommen und Gott tut es, wenn auch anders als erwartet. Die Bibel spricht bezeichnenderweise vom Geheimnis der Menschwerdung Jesus. Wo ist Kain? Nicht weit jedenfalls. Mitten in den gegenwärtigen Weltproblemen und vielen Schicksalen und sogar in den bösen Wurzeln, die man im eigenen Herzen entdeckt. Aber Kain lebt. Die Geschichte endet erstaunlich. Wir finden ihn als bewahrten Menschen. Keiner ist so weit von Gott entfernt, dass nicht auch sein Leben durch Gottes Schutzzeichen bewahrt und für Gott ansprechbar bliebe und er für Gott ansprechbar bliebe. Auch Adam und Eva schenkt Gott Kleidung und auch ein Leben außerhalb des Paradieses. Nach der Sintflut bindet Gott sich daran, die Erde nicht wieder mit Wasser zu vernichten, trotz der Wirklichkeit, was uns aus dem menschlichen Herzen kommt, böse ist. Gott steht zu seiner Schöpfung. 1. Mose Kapitel 8 lesen wir, Gott sagt sich, nicht noch einmal werde ich nur wegen des Menschen den Erdboden verfluchen und alles, was aus seinem Herzen kommt, ist ja böse von seiner frühesten Jugend an. Von jetzt an, solange die Erde besteht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Nach der Sprachverwirrung beim Turmbau zu Babel, wo der Mensch erhofft, alles tun zu können, was ihm beliebt, sich also mit Gott auf eine Stufe zu stellen, lässt Gott den Menschen weiterleben. Gott sagt, verwirren wir ihre Sprache, so mussten die Menschen aufhören, die Stadt zu bauen. Hier sehen wir sehr, sehr deutlich, welche Bedeutung eine weitgreifende Auswirkung fehlende Kommunikation der Menschen damals und auch heute ist. Hören und Verstehen sind eben nicht dasselbe, bei Gott nicht und bei uns erst recht nicht. Und vielleicht wird spätestens an diesem Beispiel klar, warum ich so weit zurück in die Urgeschichte des Menschen gegangen bin. Das gesprochene Wort ist so fundamental für unser Miteinander und das Leben mit Gott. Jesus spricht: Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das sagt Jesus Christus in Matthäus 24. Ohne die Aussagen des Alten Testamentes könnten wir Gottes Handeln im Neuen Testament nur schwer begreifen, erkennen und es auch nicht so dankbar annehmen. Ein nächstes. So wie wir und auch die gesamte von Gott bewahrte Menschheit in ihrer Wirklichkeit die Vergangenheit mitbringt, so bringt auch Jesus Christus seine Vergangenheit in sein Erdendasein mit. Seine Nähe beim Vater, seine Göttlichkeit, das Leben in Herrlichkeit als Sohn. In der Begegnung mit diesem Christus sind wir aber auch nicht unbeschriebene Blätter, sondern Menschen mit ihrem Schicksal, mit ihren Leistungen, mit ihren Fehlleistungen, mit Glück und Not. Auch Christus bringt eine weitere Vergangenheit mit und ein, seine Menschwerdung, sein Leben in der Welt, sein Leiden, sein Tod und das Ja des Vaters zu allem, was er getan hat. Diesen Christus dürfen wir kennenlernen. Wir wissen, wie er mit den Menschen umgegangen ist, mit den Verhärteten, mit den Eiferern, mit den Resignierenden, mit den Leuten des Erfolgs, mit den aus den Bahn geworfenen Sündern, mit Fröhlichen, mit Trauernden, mit Zweiflern und Glaubenden. Und weil wir ihn so kennen, wissen wir auch, wie der inzwischen Erhöhte mit uns umgeht und was wir heute und gerade erst recht heute ihm zutrauen dürfen. Ich möchte zusammenfassen: in Jesus Gott finden. Jesus ist nicht nur Prophet, Bote und Lehrer, er ist der eingeborene Sohn, das fleischgewordene Wort, das selber Gott ist. Er ist der eine Gott in seiner Zuwendung zu uns. Wir sollen nicht einen Gott haben, der ein schweigendes Geheimnis bleibt. Nochmal, Gott ist unfassbar, unvorstellbar, aber Gott hat, indem er Mensch wurde, sich uns fassbar gemacht. Ein Gott, mit dem wir reden können, auf Du und Du in Christus. Durch die Macht seines Wortes trägt Jesus Christus das All, lesen wir im Weiteren im Hebräerbrief. Und weil Jesus Christus, der ewige Sohn, als der Erhöhte zu Rechten des Vaters sitzt und für uns eintritt, deshalb alle Ehre dem großen und allmächtigen Gott, der in seinem Sohn Jesus Christus zu uns spricht. hörbar, verstehbar, in liebender Weise. Und wir können uns aus ganzem Herzen freuen, Gott hat eine neue, eine einzigartige Möglichkeit, ihm zu begegnen, mit ihm zu sprechen, geschaffen durch Jesus Christus. Hier ist Gott, der in seine Welt spricht. Der kleine Junge spürte, ich habe mit Gott Mittag gegessen und er ist noch viel lieber, als ich dachte.